Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Wir haben heute den 1. Dezember. Was für ein schönes Datum, oder? Das Jahr geht so langsam zu Ende und auch die restlichen Podcast-Folgen für dieses Jahr, die kann man schon an einer Hand abzählen, beziehungsweise an ein paar Fingern. Trotzdem gibt es noch so einiges an spannenden Neuigkeiten aus der Apothekenwelt, über die wir heute reden. Zum Beispiel die Gesetzesänderung, die den Zugang zu K.O.-Tropfen erschweren soll. Außerdem frischen wir mal auf, welche Vorsorgeuntersuchungen es gibt und für wen sie in Frage kommen. Auch Eisenmangel und wie er therapiert wird, ist heute Thema bei uns. Und ein kleiner Ausblick in den Frühling, denn da könnte Nas Allegra eine Rolle spielen. Das gibt's nämlich ohne Rezept. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Gespannt warten wir alle auf die Apothekenreform, an der Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen fleißig arbeitet. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, womit sich das Gesundheitsministerium beschäftigt. Neben Lachgas, das missbräuchlich verwendet wird, stehen auch die sogenannten K.O.-Tropfen auf der Liste des BMG und der Zugang zu ihnen soll erschwert werden. Wir schauen uns mal an, was dahinter steckt. Aber erstmal klären wir rein pharmazeutisch, was K.O.-Tropfen eigentlich sind. Mit dem Begriff K.O.-Tropfen sind verschiedene Substanzen gemeint, die einen Menschen handlungsunfähig oder bewusstlos machen. Die Flüssigkeiten sind farblos und haben einen leicht bitteren, salzigen oder seifigen Geschmack. Allerdings ist dieser in alkoholischen Getränken oder Mixgetränken meist nicht wahrnehmbar. Das heißt, entsprechende Opfer bemerken ein verunreinigtes Getränk erst, wenn die Wirkung einsetzt. Macht das Ganze auch so gefährlich. Betroffene fühlen sich zunächst so, als hätten sie zu viel Alkohol konsumiert und kurz darauf setzt dann meist die Bewusstlosigkeit ein. Bekanntester Wirkstoff hier müsste Gamma-Hydroxybuttersäure sein, also GHB. Chemisch verwandt ist es mit dem Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure, also GABA, und wirkt im Körper als Agonist an GABA-Rezeptoren. Gamma-Hydroxybuttersäure kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und führt daher zur Wirkung auf das Zentralnervensystem, auch bei oraler Einnahme. GHB wird auch als G oder Liquid Ecstasy von Menschen freiwillig konsumiert, als Partydroge. Rein informativ, mit Ecstasy bzw. 3,4-Methylendioxy-N-Methylamphetamin hat GHB eigentlich nichts zu tun, weder chemisch noch von der Wirkung her. In niedriger Dosis, das heißt 20 bis 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, wirkt GHB zunächst euphorisierend, angstlösend und entspannt. Das erklärt den Einsatz als Partydroge. Doch bereits bei geringfügig höherer Dosierung kommt es schnell zu Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Bereits ab etwa 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht besteht die Gefahr für einen lebensgefährlichen Atemstillstand und ein tiefes Koma. Die Wirkung setzt bereits nach 10 bis 20 Minuten ein und kann für mehrere Stunden anhalten. In Deutschland gibt es übrigens das Fertigarzneimittel Xyrem 500 Milligramm pro Milliliter, Lösung zum Einnehmen mit Gamma-Hydroxybuttersäure als Wirkstoff. Das Betäubungsmittel ist zugelassen zur Therapie der Narkolepsie bei Erwachsenen und Kindern ab 7 Jahren. Warum war jetzt der Zugang zu GHB bisher so leicht? Tja, als Ersatz für Gamma-Hydroxybuttersäure kann in K.O.-Tropfen auch Gamma-Butyrolacton enthalten sein, GBL. Diese Verbindung unterliegt im Gegensatz zu GHB nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Und als Chemikalie wird GBL beispielsweise als Reinigungsmittel oder Graffiti-Entferner verwendet und ist auch in manchen Nagellackentfernern zu finden. Ein Bezug auch für Privatpersonen ist daher vergleichsweise leicht möglich. Innerhalb weniger Minuten wird GBL im Körper durch ein Enzym zu Gamma-Hydroxybuttersäure umgesetzt. Zu den verwandten Substanzen gehört auch 1,4-Butandiol. Die Verbindung kann ebenfalls leicht zu GHB verstoffwechselt werden. Um den Zugang zu diesen Chemikalien zu erschweren, die als K.O.-Tropfen eingesetzt werden, hat der Bundestag also eine Gesetzesänderung beschlossen. Eine missbräuchliche Verwendung von GBL und 1,4-Butandiol soll damit verhindert werden. Das beschlossene Gesetz sieht nun unter anderem ein Verbot des Handels und des Erwerbs sowie ein Verbot des Inverkehrbringens im Wege des Versandhandels vor. Betroffen von dieser Gesetzesänderung ist im Übrigen auch Lachgas, also das Distickstoffmonoxid, das missbräuchlich zu Rauschzwecken inhaliert wird. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ist auch der Zugang zu dieser Droge nun deutlich erschwert. Abschließend noch ein paar Worte zur Sicherheit. Gamma-Hydroxybuttersäure wird im Körper zu CO2 und Wasser verstoffwechselt. Also Nachweis von GHB ist im Blut nur für rund 8 Stunden, im Urin für 12 Stunden möglich. Bei einem Verdacht auf eine missbräuchliche Gabe von GHB ist es daher wichtig, möglichst zeitnah eine Blut- und Urinprobe abzugeben. Unser Körper bildet GHB in Spuren auch selbst und das macht es schwierig, zwischen endogener und von außen zugeführter GHB-Gabe zu unterscheiden. Zum Schutz vor K.O.-Tropfen sollte man bei Partys und Ähnlichem das eigene Getränk niemals aus dem Blick lassen, keine offenen Getränke von Fremden annehmen, bei plötzlicher Übelkeit oder Schwindel schnell Hilfe holen und im Zweifel den Notarzt oder die Polizei verständigen. Eine weitere Möglichkeit, sich vor dem Kontakt mit K.O.-Tropfen zu schützen, ist das Benutzen eines speziellen Armbands. Die sind unter dem Namen Xanthus K.O.-Tropfen Schutzarmband auch in der Apotheke erhältlich. Mithilfe dieses Papierarmbands ist es möglich, GHB in einem Getränk nachzuweisen. Dazu wird das Armband am Handgelenk befestigt und bei Bedarf werden wenige Tropfen des Getränks auf ein Testfeld aufgetropft. Färbt sich das Testfeld nach 2 Minuten blau, dann ist GHB im Getränk enthalten. Die ultimative Lösung ist es leider nicht, weil das Armband bei Kontakt mit Wasser unbrauchbar wird und bisher nur GHB damit nachgewiesen werden kann. Das Tragen eines solchen Armbandes kann aber potenzielle Täter abschrecken. Damit kann man sich zumindest ein bisschen vorbereiten und sicherer feiern. Was uns übrigens zum nächsten Thema bringt, denn da geht es um Vorsorgeuntersuchungen. Ein Punkt der Gesundheitsversorgung, der immer wichtiger wird und bei dem auch Apotheken immer wieder mal eingebunden werden. Und mit Blick auf die neu geplanten PDL merkt man auch, dass das BMG die Apotheken gern stärker in diesen Aufgaben vertreten sehen möchte. Bei vielen Erkrankungen gilt, je früher sie erkannt werden, umso besser lassen sie sich behandeln. Wenn es optimal läuft, lässt sich der Ausbruch einer Erkrankung sogar verhindern. Aus diesem Grund übernehmen die Krankenkassen die Kosten für eine Reihe von Vorsorgeuntersuchungen. Da aber viele Versicherte diese Untersuchungen gar nicht auf dem Schirm haben, kann auch schon mal so ein Tipp aus der Apotheke hilfreich sein. Daher schauen wir jetzt mal, was es gibt und wer Anspruch darauf hat. So, im Alter von 18 bis 34 Jahren können junge Versicherte einen einmaligen Gesundheitscheck in Anspruch nehmen. Ziel des Check-ups ist die Früherkennung häufiger Erkrankungen, wie etwa kardiovaskuläre Erkrankungen oder Diabetes. Der Arzt erfragt hierbei individuelle Risikofaktoren der PatientInnen, also Erkrankungen in der Familie, den Raucherstatus, Bewegungsmangel und führt eine körperliche und, falls erforderlich, eine Laboruntersuchung durch. Außerdem wird der Impfstatus überprüft. Aber im Alter von 20 Jahren können Frauen eine jährliche gynäkologische Untersuchung zur Krebsfrüherkennung in Anspruch nehmen. Hierbei werden die Geschlechtsorgane untersucht und ein Gewebeabstrich, ein sogenannter Pap-Abstrich, vom Gebärmutterhals durchgeführt. Bis zum abgeschlossenen 25. Lebensjahr haben Sie zudem einmal im Jahr Anspruch auf eine Untersuchung auf eine Infektion mit Chlamydia trachomatis. Ab einem Alter von 30 Jahren kommt für Frauen die jährliche Untersuchung zur Brustkrebsfrüherkennung hinzu. Hierbei werden Brust- und nahegelegene Lymphknoten in der Achselhöhle abgetastet und die Patientin in der Selbstuntersuchung der Brust geschult. Ab 35 Jahren erweitert sich die gynäkologische Untersuchung zur Krebsfrüherkennung alle 3 Jahre dann um einen Test auf Infektion mit humanen Papillomviren, also HPV. Ab einem Alter von 35 Jahren haben Versicherte alle 3 Jahre einen Anspruch auf einen Gesundheitscheck. Wie auch schon bei dem einmaligen Gesundheitscheck ab 18 Jahren sind ein Anamnesegespräch und eine körperliche Untersuchung Teil des Vorsorgetermins. Hinzu kommen jetzt noch die standardmäßige Kontrolle von Blutfettwerten und Blutzucker sowie eine Urinuntersuchung. Außerdem können die Versicherten alle 2 Jahre an einer Untersuchung zur Hautkrebsfrüherkennung teilnehmen und auch ein einmaliges Screening auf Hepatitis B und C kann durchgeführt werden. Ab einem Alter von 50 Jahren greift dann das Darmkrebsfrüherkennungsprogramm. Frauen und Männer können dann alle 2 Jahre zwischen einem Test auf okkultes Blut im Stuhl oder 2 Darmspiegelungen im Abstand von 10 Jahren entscheiden. Ab dem 45. Geburtstag können Männer einen jährlichen Termin zur Krebsfrüherkennung in Anspruch nehmen. Neben einem Anamnesegespräch werden hierbei die äußeren Geschlechtsorgane, die Prostata und die örtlichen Lymphknoten untersucht. Männern ab 65 Jahren wird eine einmalige Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader angeboten, die der Früherkennung von Bauchaortenaneurysmen dient. Frauen zwischen 50 und 75 werden alle 2 Jahre zum Mammographie-Screening eingeladen, bei dem eine Röntgenuntersuchung der Brust vorgenommen wird. Und dann sei auch noch erwähnt, dass es die zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen gibt und dass das Impfbuch regelmäßig gecheckt werden sollte. Bei letzterem hilft mir zum Beispiel meine EPA, da habe ich alle meine Impfungen eingetragen und werde dann daran erinnert, dass irgendein Impfschutz aufgefrischt werden soll. Finde ich ja sehr praktisch. Praktisch sind auch Eisenpräparate für Menschen mit einem Eisenmangel. Eisen ist für den menschlichen Körper ein essentielles Spurenelement. Sein Bedarf muss also über die Ernährung gedeckt werden. Ein erwachsener Mann benötigt laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung täglich 11 Milligramm Eisen. Bei Frauen liegt dieser Wert mit 14 bis 16 Milligramm pro Tag ein bisschen höher. Schwangere weisen mit 27 Milligramm pro Tag einen besonders hohen Eisenbedarf auf. Gesunde Erwachsene können die benötigten Mengen an Eisen normalerweise im Rahmen einer vollwertigen Ernährung aufnehmen. Und gute Eisenlieferanten für den menschlichen Körper sind tatsächlich Fleisch und Fisch sowie daraus hergestellte Lebensmittel. In diesen Nahrungsmitteln liegt das Eisen nämlich als zweiwertiges Kation vor und kann so vom Körper gut verwertet werden. Im Dünndarm sind dafür spezifische Membrantransporter zuständig, die das Eisen in die Darmzellen schleusen. Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide können zwar ebenfalls viel Eisen enthalten, jedoch liegt das in pflanzlichen Lebensmitteln in dreiwertiger Form vor. Zudem bildet Eisen mit anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Phytaten und Polyphenolen oft schwerlösliche Komplexe. Zur Aufnahme muss das Eisen also erst aus diesen Verbindungen herausgelöst und dann mit Hilfe reduzierender Enzyme in die zweiwertige Form überführt werden. Aus diesem Grund kann Eisen aus pflanzlichen Nahrungsquellen deutlich schlechter vom Körper verwertet werden. Die Resorptionsquote liegt meist nur zwischen 5% und 10%. Das heißt, Menschen, die vegetarisch oder besonders auch die, die vegan leben, haben daher ein wesentlich höheres Risiko, einen Eisenmangel zu erleiden. Aber auch Frauen im gebärfähigen Alter sind häufig von einem Eisenmangel betroffen, weil der Körper durch die monatliche Regelblutung Eisen verliert. Weiterhin haben neue Untersuchungen zur Bioverfügbarkeit von Eisen gezeigt, dass Frauen nach der Menopause Eisen deutlich schlechter aufnehmen können als Männer. Für Frauen gilt daher auch nach den Wechseljahren eine höhere Zufuhrempfehlung als für Männer. Bei einem Eisenmangel klagen die Betroffenen meist über Müdigkeit und Erschöpfung. Auch weitere Symptome wie Konzentrationsschwäche, Haarausfall oder brüchige Nägel können auftreten. Aber es sollte klar sein, diese Symptome allein rechtfertigen noch keine Eisensubstitution. Ein möglicher Eisenmangel sollte immer durch eine Blutabnahme beim Arzt bestätigt werden. Das hat übrigens auch den großen Vorteil, dass bei einem diagnostizierten Mangel die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für Eisenpräparate übernehmen können. Zur Therapie bei Eisenmangel kommen Präparate mit zweiwertigem Eisen zum Einsatz. Gut resorbierbare Eisensalze sind Eisen-2-Fumarat, Eisen-2-Gluconat oder Eisen-2-Sulfat. Die Anfangsdosis liegt dabei zwischen 50 Milligramm bis 100 Milligramm pro Tag. Höhere Dosen führen nicht zu einer höheren Aufnahme von Eisen, sondern erhöhen vielmehr die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen. Je nach Schwere des Eisenmangels kann die Behandlung mehrere Wochen bis Monate dauern. Auch das sollte man den Leuten dazu sagen. Für PatientInnen mit empfindlichem Magen-Darm-Trakt stehen retardierte Darreichungsformen zur Verfügung. Bei den Retardarzneimitteln ist die Auflösegeschwindigkeit vermindert und es treten deutlich weniger gastrointestinale Beschwerden auf. Allerdings ist die Resorptionsrate der Eisenverbindung im Vergleich zu normalen Tabletten meist niedriger. Flüssige Darreichungsformen sind toll für Personen mit Schluckbeschwerden. Allerdings sind die darin enthaltenen Eisen-2-Verbindungen deutlich anfälliger für Oxidationsreaktionen, sodass die Bioverfügbarkeit im Vergleich zur festen Arzneiform erniedrigt ist. Wir sollten die PatientInnen darüber informieren, dass Eisenpräparate am besten bei nüchterner Einnahme wirken. Der beste Einnahmezeitpunkt ist 30 Minuten vor dem Frühstück. Anstelle von Leitungswasser kann die Gabe mit einem Glas Orangensaft empfohlen werden, weil die darin enthaltene Ascorbinsäure die Aufnahme der Eisensalze verbessert. Sind die gastrointestinalen Nebenwirkungen für den Patienten jedoch zu schlimm, dann kann eine Einnahme zu oder unmittelbar nach einer Mahlzeit in Erwägung gezogen werden. Man muss aber beachten, dass dann die Resorption schlechter ist. Auch der Hinweis zu einer möglichen Schwarzfärbung des Stuhls gehört definitiv ins Beratungsgespräch hinein. Teilweise wird auch eine Gabe der Eisenpräparate nur jeden zweiten Tag empfohlen. Das liegt an dem körpereigenen Peptidhormon Hepzidin. Bei einem Eisenmangel nimmt die Konzentration an Hepzidin im Körper ab, wodurch die Resorption von Eisen aus der Nahrung verbessert wird. Bei der Einnahme von Eisenpräparaten steigt die Hepzidin-Konzentration aber an und die Aufnahme von Eisen wird für rund 24 Stunden deutlich eingeschränkt. Fragt man sich jetzt, was das soll? Die Einschränkung ist physiologisch sinnvoll, weil sich der Körper dadurch vor einer drohenden Eisenvergiftung schützt. Bei einer oralen Eisensubstitution stört die vermehrte Bildung von Hepzidin jedoch die Aufnahme von Eisen, sodass eine tägliche Gabe möglicherweise nicht effektiv ist. Eine Gabe von Eisenpräparaten nur jeden zweiten Tag könnte dann zu einer ähnlichen Eisenaufnahme bei deutlich besserer Verträglichkeit führen. Bevor man das aber macht, eine solche Einnahme sollte mit dem Arzt vorher abgeklärt werden. Eingeschränkt werden kann die Resorption von Eisen außerdem durch Milch, Kaffee oder Tee. Auch phosphathaltige Getränke wie Cola oder oxalsäurereiche Lebensmittel wie rote Beete und Rhabarber verhindern die Resorption. Und mit zahlreichen Arzneistoffen wie Tetracyclin, Bisphosphonaten, Schilddrüsenhormonen und Cholestyramin treten Wechselwirkungen auf. Hier ist es wichtig, auf einen Einnahmeabstand von mindestens 2 Stunden zu achten. Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland auch ein orales Arzneimittel mit dreiwertigem Eisen. Bei dem verschreibungspflichtigen Präparat liegt das Eisen als stabile Komplexverbindung mit einem Trimaltol-Liganden vor. Das dreiwertige Eisen bleibt dabei, anders als das zweiwertige Eisen, bis zur Aufnahme fest in seiner Verbindung gebunden und ist daher deutlich besser verträglich. Bei PatientInnen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die zweiwertige Eisenpräparate nicht vertragen oder nur unzureichend auf eine solche Behandlung ansprechen, kann eine Therapie mit Eisen-3-Maltol eine Möglichkeit sein, bevor eine intravenöse Gabe in Betracht gezogen wird. Das Fertigarzneimittel heißt übrigens Feracru. So, und wie könnte man diese Folge besser abschließen als mit einem OTC-Switch? Tja, mir fällt auch nichts Schöneres ein. Nach dem OTC-Switch der Fixkombination Acelastin-Fluticason im Februar kommt mit Nas Allegra ein weiteres rezeptfreies Nasenspray gegen allergische Rhinitis auf den Markt. Ab Januar soll Nas Allegra das Allegra-Portfolio ergänzen. Zugelassen ist das Kombinasenspray zur Behandlung einer saisonalen allergischen Rhinitis bei Erwachsenen, wenn eine ärztliche Erstdiagnose vorliegt und eine alleinige Behandlung mit einem intranasalen Antihistaminikum oder Glukokortikoid nicht ausreichend wirksam war. Nas Allegra enthält das Antihistaminikum Acelastin und das Corticosteroid Fluticasonpropionat. Und Fluticasonpropionat ist ein dreifach fluoriertes Corticosteroid mit besonders starker antientzündlicher Wirkung. Laut Studien 3 bis 5 Mal potenter als Dexamethason. Es reduziert die Schleimhautschwellung und mindert die allergische Entzündung effektiv. Das erste OTC-Produkt mit dieser Wirkstoffkombination war übrigens Snoop Allerg von Stada. Die Firma Opella versucht sich aber gerade im Allergiebereich breit aufzustellen. Neben den klassischen Allegra-Tabletten mit Bilastin und dem neuen Nas Allegra haben sie auch den OTC-Switch von Olopatadin genutzt. Zum Jahreswechsel soll daher Optilegra, ein antiallergisches Augentropfenpräparat, erhältlich sein. Es ist zugelassen zur Behandlung juckender, tränender oder geröteter Augen infolge saisonaler allergischer Konjunktivitis. Olopatadin blockiert den Histamin-H1-Rezeptor und verhindert so die typischen allergischen Symptome. Und gleichzeitig hemmt es die histamininduzierte Freisetzung entzündungsfördernder Zytokine in den Epithelzellen der Bindehaut. In-vitro-Daten deuten zudem darauf hin, dass Olopatadin direkt auf Mastzellen der Bindehaut einwirkt und die Ausschüttung weiterer Mediatoren bremst. Interessant ist noch, bei einem offenen Tränen-Nasengang kann die Anwendung am Auge auch Nasensymptome lindern. Gut zu wissen. Bisschen Zeit haben wir noch, bis die Heuschnupfensaison beginnt. Jetzt genießen wir erstmal die kalten Temperaturen und die Erkältungsberatung, oder? Ich danke euch sehr fürs Zuhören heute und ich wünsche euch jetzt eine zauberhafte Woche. Lasst euch nicht stressen. Nächste Woche hören wir uns wieder hier, wenn ihr mögt. Zur vorletzten Folge in diesem Jahr. Ja, die vorletzte Folge. Kann man das glauben? Bis dahin, gehabt euch wohl.